Aber da gibt es auch die Kehrseite der Medaille. Es soll auch weiterhin privatisiert werden. Es gibt schon verschiedene Modelle in der Publik. Von der Verdi habe ich gelesen, dass in Offenbach eine GmbH gegründet wurde, und in Berlin soll das jetzt, sind jetzt die Pläne auch in die Richtung gehen, dass verschiedene Schulen eine GmbH gründen sollen, und die beauftragen dann wiederum Subunternehmer für die verschiedenen Aufgaben, die so anfallen, außer dem Lehrbetrieb selbst natürlich. Habe ich das so ungefähr so richtig zusammengefasst?
Ja, mit einer Ausnahme. Also Offenbach, die 88 Schulen im Landkreis Offenbach sind ein bestehendes ÖPP-Projekt, das im Jahr 2019 ausläuft. Das ist ein Negativbeispiel. Landkreis Offenbach war eine der zweitreichste Kommune von Hessen und ist jetzt abgefallen auf die zweitärmste, unter anderem wegen der hohen Zahlungen für diese ÖPP-Projekte, öffentlich-private Partnerschaften. Hier geht es aber um die Privatisierung der Rechtsform. Das heißt also, das ist noch kein ÖPP-Projekt. Noch keines, sage ich dazu, sondern die Schulen und die Schulgrundstücke oder ein Teil davon sollen in eine privatrechtliche GmbH überführt werden und darauf sollen Kredite aufgenommen werden und diese GmbH muss dann für die Rückzahlung dieser Kredite plus Zinsen Gewinne machen, denn sonst kann sie ihre Kredite nicht bezahlen.
Das heißt dann, Schulen werden in Zukunft im schlimmsten Fall wie Unternehmen geführt, kann man das so sagen? Was jetzt vorgeschoben war, heißt es hier in dem Artikel, ist die sogenannte Schuldenbremse. Also Kommunen dürfen keine Kredite mehr aufnehmen. Also es ist ja so ein bisschen so eine Trickserei. Wie passiert denn jetzt diese Kreditvergabe?
Also zunächst ist es so, dass der Schulbau, da geht es in Berlin teilweise um die Sanierung, das ist der kleinere Teil, und auch um nachholende Neubau. Man hat in Berlin 20 Jahre lang Schulen geschlossen und abgerissen, keine mehr neu gebaut. Und jetzt stellt man plötzlich fest, dass es eben ja doch auch passieren kann, dass mal wieder ein paar mehr Schüler da sind, nicht nur immer weniger. Also der muss dann auch neu gebaut werden. Also von diesen 5,5 Milliarden sollen 3 Milliarden Neubau sein. Diese Investitionen, also Vernachlässigung 20 Jahre lang von der Sanierung und Vernachlässigung 20 Jahre lang von Erhalt und Neubau, diese Investitionen müssen jetzt praktisch in kurzer Zeit getätigt werden und da ist es halt einfach so, wenn man das Geld nicht parat hat, muss man Kredit aufnehmen. Und das gilt dann eben auch bundesweit. Es gibt ähnliche Situationen in Frankfurt, in Leipzig. Die Städte wachsen einfach. Und wo die Städte, Köln auch, wo die Städte wachsen, da braucht man mehr Schulen, mehr Schulplätze. So, und jetzt, was machen? Die Kommunen selber unterliegen ja nicht direkt dieser Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist eine Regelung, die Bund und Länder betrifft. Der Bund ist ja raus, weitestgehend aus Bildungsfragen. Also die Länder, und für die gilt das ab 2020. Und deswegen ist das gerade so eine brisante Entwicklung. Denn jetzt 2018 und 2019 werden die letzten Haushalte beschlossen, die noch vor Gültigwerden dieser Länderschuldenbremse gelten. Und danach ist es, so zumindest die Argumentation, praktisch verboten, genau das zu machen, was nötig wäre, nämlich in Schulen zu investieren. Also im Grunde genommen wäre es dann Frankfurt am Main verboten, jetzt 15 oder 20 neue Schulen zu bauen und dafür sich neu zu verschulden. Wir finden, dass das Quatsch ist, aus mehrerlei Hinsicht. Aber ich schildere erstmal, wie die Entwicklung sozusagen stattfindet, also wohin der Trend geht.
Sehr gerne.
Der Trend ist dann eben der, dass man sagt, wir dürfen nicht mehr. Entsetzlich, aber die Schülerinnen stehen ja vor der Tür. Also lagern wir den Kredit aus. Wir umgehen diese Regelung. Diese Schuldenbremse, dass wir uns nicht neu verschulden, behindert ja ganz offensichtlich, dass wir eine Aufgabe erfüllen, die wir erfüllen müssen. Das geht nicht, da werden wir abgewählt, also machen wir was. Wir gründen eine GmbH. Die GmbH gilt als dem Privatrecht zugehörig, die gehört zwar der öffentlichen Hand, gehört der Stadt Frankfurt meinetwegen oder in dem Fall dem Land Berlin. Und die nimmt dann den Kredit auf. Und mit diesem Geld werden dann die Schulen saniert und gebaut. Jetzt hat das zwei problematische Seiten, mindestens. Die eine ist eben, die Begründung ist aus unserer Sicht gar nicht stichhaltig. Denn es gibt tatsächlich diese Regelung im Grundgesetz, dass die Länder sich nicht neu verschulden dürfen. Aber wie diese Regelung nun genau ausgestaltet wird und was da jetzt darunter fällt, das weiß ja noch gar keiner. Da gibt es einen konjunkturellen Anteil, von dem man sagen könnte, ja genau, das ist das. Wir müssen plötzlich in den Städten mehr Schulen bauen und das ist eine Sonderkonjunktur und dafür dürfen wir uns neu verschulden. Oder man könnte auch sagen, das steht hinten in Artikel 115 des Grundgesetzes und vorne stehen die ganzen Regelungen, die aus denen wir ableiten können und müssen, dass wir sowas wie öffentliche Bildung bereitstellen. Das sind ja die verpflichtenderen Aufgaben. Das heißt also, es ist gar nicht möglich und wird auch vor keinem Verfassungsgericht, Landesverfassungsgericht oder Bundesverfassungsgericht Bestand haben, wenn jemand sagt, ich müsste zwar Schulen bauen und Daseinsvorsorge bereitstellen, aber ich darf nicht, weil hinten in 115 steht, keine Neuverschuldung. Das ist eigentlich aus unserer Sicht nicht möglich. Diese Investitionen, diese Verpflichtung, die Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten, ist definitiv der höhere Wert, der höhere Anspruch. So, das ist praktisch das eine. Und das andere ist, wenn jetzt also so eine GmbH einen Kredit aufnimmt, dann bedeutet das, dass sie den am Kapitalmarkt aufnimmt. Das heißt also, die verschuldet sich teuer. Jetzt im Moment bekommt die öffentliche Hand Geld praktisch umsonst. Also, wenn die sich verschulden, zahlen die unter 1% Kreditzinsen. Solche GmbHs, die der öffentlichen Hand gehören, bekommen diese Zinskonditionen nicht. Die zahlen mehr. Und das bedeutet, dass die Auslagerung der Kredite teuer ist. Und weil diese Kredite relativ lang laufen, 20, 30 Jahre, summieren sich diese Zinseffekte erheblich. Das heißt also, erstmal sind jetzt 3, 4, 5% Zinsen das mehr. Es klingt irgendwie viel. Das bedeutet aber, dass man mehr Zinsen zahlt, als die Investitionssumme beträgt. Unter Umständen bedeutet es das. Und das wiederum bedeutet, dass ich von dem Geld, das die Steuerzahler ja dafür an den Staat errichten und nur halb so viel Schulen bauen und sanieren kann, wenn ich diesen Weg beschreite. Das heißt also, es widerspricht direkt dem Ansatz, dass man sagt, man möchte mehr machen und das bereitstellen, was notwendig ist, wenn man diesen Weg geht. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt. Es dauert viel länger. Denn diese Strukturen zu errichten, das ist sehr aufwendig. Da geht es ja praktisch im Falle von Berlin um eine Struktur, die 5,5 Milliarden Euro ausgeben soll. Und das ist Stand jetzt, als man den BER, den berühmten Pannenflughafen, begonnen hat zu bauen. Da ging man von einer 1,2 Milliarden Euro aus, die der zu dem damaligen Zeitpunkt kosten sollte. Das heißt also, man muss eine gigantische Struktur bilden. Und das ist natürlich problematisch, wenn man zu einem Zeitpunkt, wo man gerade richtig viel machen muss und viele Aufträge auslösen, viel bauen, viel planen, wenn man zu diesem Zeitpunkt einen riesigen Strukturumbau vornimmt. Das bedeutet, dass erstmal gar nichts passiert, weil man mit dem Strukturumbau befasst ist. Das heißt also, für alle Städte und Bundesländer, denen so eine Rechtsformprivatisierung jetzt geschieht, bedeutet das Stillstand im Schulbau. Also genau das Gegenteil von dem Anspruch, mit dem das Ganze eingeführt wird.
Und aus all diesen Gründen bezeichnet ihr die ÖPP, also diese öffentlich-private Partnerschaft, als gescheitertes Finanzierungsmuster.
Das ist richtig. Wobei, wovon wir hier zu diesem Punkt sprechen, das ist noch nicht die öffentlich-private Partnerschaft selbst, sondern das ist erstmal nur, in Anführungsstrichen, die Rechtsformprivatisierung, die sogenannte formelle Privatisierung. Die öffentlich-private Partnerschaft ist dann der mögliche und teilweise auch notwendige zweite Schritt. Es gibt relativ wenige verantwortliche Politiker im Moment, die sich noch offensiv dafür aussprechen, solche ÖPPs zu machen. Da ist man sehr zurückhaltend geworden, weil die Erfahrungen einfach so gigantisch schlecht waren. Eben nicht nur im Landkreis Offenbach, auch mit der Elbphilharmonie in Hamburg und den Messehallen können und so weiter und so weiter. Also dazu kann man sich eigentlich kaum bekennen, ohne politisch eins draufzukriegen. Es sei denn, man ist ganz unangreifbar in bestimmten Positionen. Wenn man jetzt aber diese Rechtsformprivatisierung hat und man hat so eine Schule, die so durch, so eine Schul GmbH, die so durchökonomisiert wird, dann bleibt der wenig anderes übrig, und es gibt auch die rechtlichen Voraussetzungen, das zu machen, als solche ÖPPs einzugehen, in einem zweiten Schritt. Den Bürgerinnen und Bürgern wird das aber heute noch nicht gesagt. Heute wird gesagt, das ist ja nur, um uns zusätzliche Kapazitäten zu verschaffen, was natürlich nicht stimmt, denn die GmbH hat ja noch gar keine Kapazitäten, die hat in Berlin, im Fall Berlin null, auch im Fall Frankfurt, gibt es das Personal dort noch gar nicht. Und wenn dann eine solche GmbH loslegen soll und jetzt auf einmal in der Verpflichtung ist zu bauen, dann kommt der zweite Schritt, wo sie sagt, ja, ich habe ja aber null oder vielleicht jetzt habe ich 10 Leute oder meinetwegen 50. Trotzdem reicht das ja noch nicht aus. In Berlin geht es ja darum, dass man 1000 Leute, Planerinnen und Planer braucht, um ein solches großes Bauprojekt zu stemmen pro Jahr. Wenn die das also nicht haben, dann kommt der nächste Schritt zum ÖPP. Dann greifen die auf große Investoren und Baufirmen zurück und sagen, helft uns, wir haben hier eine Verpflichtung übernommen zu bauen, aber wir haben die Leute gar nicht, macht ihr's. Und dieser Schritt ist dann eben nicht nur notwendig, sondern auch von der Rechtsform ganz einfach möglich, denn darüber entscheiden dann nicht mehr die Parlamente, nicht mehr der Stadtrat, in Berlin nicht mehr das Abgeordnetenhaus, in Hamburg nicht mehr die Bürgerschaft, sondern darüber entscheidet die GmbH in eigener Verantwortung, geht dann aber solche Verpflichtungen ein, die praktisch für 30 Jahre exorbitante Mehrkosten und eine im Grunde genommen auch völlige Umgestaltung der Bildungsinfrastruktur bedeuten.
Vielen Dank, dass du das so anschaulich aufgedröselt hast, diese doch sehr komplexen Zusammenhänge. Was ihr jetzt als Initiative Gemeingut in Bürgerinnenhand seht, ist ja, dass der Schulbetrieb, wenn es wirklich so weit kommen sollte, in Berlin einfach chaotisch wird. Kannst du so ein Worst-Case-Szenario malen?
Da gibt es schon einige negative Folgen, die man erwarten kann und die gar nicht so unwahrscheinlich sind. Es geht damit los, dass natürlich erstmal es völlig intransparent wird, welche Schule wann eine Sanierung bekommt und welcher Standort wann einen Neubau. Das liegt dann praktisch in der Verantwortung der GmbH und die entscheidet das nach ökonomischen Kriterien, nicht nach den Notwendigkeiten des Bedarfs. Das heißt also, was passiert, ist, dass eine Schule, die ganz dringend saniert werden muss, weil es Beeinträchtigungen im Schulalltag gibt, da kann was nicht mehr benutzt werden. Die Sporthalle, der Chemieraum, der Keller, sowas gibt's alles. Aber die kommen noch nicht ran mit der Sanierung, weil die praktisch nichts ökonomisch zu bieten haben, da gibt es nichts Verwertbares. Aber eine andere Schule, da, die hat einen Schulhof, der ein paar Prozent größer ist, als was ihnen nach dem Schulplan zusteht, die kommt dran, weil die gibt nämlich diesen Teil vom Schulhof ab und da wird dann Wohnungsbau errichtet. In Berlin ist es auch tatsächlich eine Wohnungsbaugesellschaft, die diese Aufgabe übernehmen soll. Weitere Folge, wenn zum Beispiel solche Schulhofaufteilungen stattfinden. In Hamburg hat die GEW davon gesprochen, dass da Filetstücke verkauft wurden. Wir nehmen das einfach mal so zur Kenntnis. In Berlin ist auch praktisch eine riesige Immobiliennachfrage vorhanden. Das heißt also, innerstädtische Grundstücke sind im Moment stark in der Wertsteigerung. Dafür müssen aber ganz oft am Rand der Schulhöfe die alten Baumbestände gefällt werden. Eine der Folgen. Weitere mögliche Folge ist, dass die Schulen praktisch eine Umstellung in ihrem Schulalltag erfahren. Jetzt sind die Bezirke in Berlin, gibt es praktisch die Kommunen in Berlin, sind die Bezirke verantwortlich für die Schulen. Die werden dann zu Mietern. Das heißt, man hat eine ganz andere Situation. Der Vermieter ist die private GmbH, privatwirtschaftlich, aber gehört der öffentlichen Hand, aber ist der demokratischen Kontrolle entzogen. Die versucht jetzt praktisch die Schule, aus der Schule Geld zu machen. Und das macht sie möglicherweise, indem sie noch an Dritte vermietet. abends an Englischsprachkurse, wenn die sagt, ihr habt hier praktisch einen Klassenraum, da steht euch nach den Schülerzahlen gar nicht so viel zu, denn das trennen wir ab, nutzen das für was anderes. Wir vermieten die Parkplätze. Es gibt keinen Rechtsanspruch von Lehrern auf einen Parkplatz vor der Schule. Wir können auch im öffentlichen Straßenraum parken. Die Klassenzimmer, die dann abends von anderen genutzt werden, können möglicherweise auch gar nicht mehr so gestaltet werden, wie man das sich praktisch vorstellt. Bei den Grundschulen werden die oft jahreszeitlich irgendwie von den Schülerinnen und Schülern mitgestaltet. Ist vielleicht nicht mehr möglich. Das treibt ganz absurde Blüten. Hier in Berlin gab es eine Entscheidung der Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister und der Schulstadträte, wo die gesagt haben, ja, wir lassen uns jetzt etwa auf dieses Modell ein, haben da ein Papier verfasst und darin haben sie auch geschrieben, dass sie eine Kooperation mit dem Bundesministerium für Verteidigung anstreben. Na klar, das ist möglich. Die GmbH kann natürlich mit dem Bundesministerium für Verteidigung eine Kooperation eingehen. Kann auch mit der Bertelsmann Stiftung eine Kooperation eingehen. Das steht ihr frei. Und wie so eine Kooperation dann aussieht, weiß man nicht. Ob das sich da um Werbung handelt, die dann möglich ist, oder sonst was. Eines ist nur klar. Im Zentrum des Interesses steht dann einfach die ökonomische Verwertung des Schulgebäudes und nicht die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern. Wir haben hier ganz viele Initiativen, die sich gegen Jugendoffiziere in der Schule wenden. Sagen, wir wollen die nicht, finden, das hat mit Krieg zu tun und ist irgendwie einseitig. Bestimmen wir selber drüber. Wir sind sozusagen hier. Diese demokratischen Gremien, die Schulkonferenz zum Beispiel, werden ausgehebelt. Die haben, bezogen auf die Schulgebäude und alles, was damit zu tun hat, nichts mehr zu sagen. Darüber bestimmt dann diese privatwirtschaftliche GmbH.
Das erlaubt noch viel Spielraum für dystopische Fantasien, was du da gerade ausgeführt hast. Vielleicht noch ganz kurz, wie geht es denn jetzt weiter für euch als Initiative und im Berliner Senat und in den Berliner Schulen?
Also es sind zwei Dinge, die wir hier praktisch versuchen zu verfolgen. Das eine ist, das betreibt ja eine rot-rot-grüne Koalition, diese formelle Rechtsprivatisierung. Die sagen, das ist keine Privatisierung. Aber ich denke, das wird am Ende klar dastehen, dass das eine Privatisierung ist. Was uns eben beunruhigt ist, wenn das Rot-Rot jetzt schaffen würde, das zu machen, dann wäre ja praktisch im ganzen Bundesgebiet kein Halten mehr für alle anderen Koalitionen, sowas zu machen. Wenn Rot-Rot-Grün das machen darf, na, also Entschuldigung, weswegen soll dann Schwarz-Grün oder sonstige Konstellationen keine solche Privatisierung vornehmen? Dem muss also praktisch Einhalt geboten werden. Das versuchen wir durch Aufklärung, indem wir eben darauf hinweisen, dass das erhebliche Risiken hat. Und gleichzeitig versuchen wir wirklich in Berlin auch das konkret zu verhindern. Dazu haben wir eine Volksinitiative gegründet, die nach dem Abstimmungsgesetz in Berlin ist es so, wenn 20.000 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben haben, da dürfen auch Schülerinnen ab 16 Jahre übrigens unterschreiben, dann muss man angehört werden in den betreffenden Ausschüssen des Abgeordnetenhauses. Und dafür sammeln wir gerade und nutzen dieses Instrument aber, um Öffentlichkeit zu erreichen. Denn Rot-Rot-Grün in der Regierung zu haben, heißt natürlich auch die CDU, die FDP und die AfD in der Opposition. Das heißt also, die Parteien, die normalerweise sowas kontrollieren sollten, die Regierung, helfen uns da, so wie es aussieht, überhaupt nicht weiter. Das heißt also, das komplette Parlament ist versagt in der Kontrolle der Regierung. Und insofern kann das nur außerparlamentarisch durch eine solche sogenannte Volksinitiative, den Begriff haben wir uns nicht ausgesucht, der steht so im Abstimmungsgesetz, können wir da praktisch intervenieren und das versuchen wir. Und wir denken auch, dass wir erfolgreich sein werden und dann dieses Thema erstmal in die Öffentlichkeit bringen, protokolliert und so die Berliner Regierung dazu zwingen, Antworten zu geben auf die drängenden Fragen, die wir jetzt eben vorhin so gestellt haben, was sind denn die Folgen? Habt ihr das überhaupt bedacht? Was sind denn die Kosten? Was ist denn die demokratische Mitbestimmung zukünftig? Muss die Berliner Landesverfassung sogar geändert werden? Das ist gar nicht von der Hand zu weisen, denn da ist es ja fest geregelt, wie Schule stattzufinden hat. Und wir hoffen also praktisch durch diese zugegebenermaßen sehr mühsame Form, da draußen in der Kälte Unterschriften zu sammeln, diesen großen Privatisierungsschub aufzuhalten oder vielleicht zu stoppen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn uns bundesweit Leute unterstützen durch Solidaritätsadressen, durch Briefe, durch Aufmerksamkeit auf diesen Vorgang der Schulprivatisierung. Denn wir machen es nicht nur für Berlin, definitiv. Wir sind als Gemeingut auch überhaupt eine bundesweite Organisation, haben Spenderinnen und Spender aus dem ganzen Bundesgebiet, die uns dabei unterstützen, finanziell, indem sie sozusagen sagen, macht das in Berlin, damit in Frankfurt, Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg sowas nicht auch auf uns zukommt.